Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck hat heute den Chemnitzer Literaturpreis bekommen und ein paar Stunden später wurde ihr jüngster Roman Kairos am Staatstheater Cottbus auf die Bühne gebracht. Wir fragen, ob dieses tolle Buch auch ein guter Theaterabend wird. Engagiertes Kino aus aller Welt präsentiert das Movies That Matter Festival in Den Haag. Da schalten wir hin und gucken uns an, wie das zerstörte Theater im ukrainischen Mariupol virtuell rekonstruiert worden ist. Die Bundeskunsthalle widmet sich in ihrer neuen Ausstellung den 1920er Jahren. Und mit der Richard-Strauss-Oper Die Frau ohne Schatten haben die Berliner Philharmoniker heute Abend die Osterfestspiele in Baden-Baden eröffnet. All das passt in diese Radiostunde und den anschließenden Podcast. Für ihre kritische Reflexion der gegenwärtigen Gesellschaft ist die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck heute mit dem internationalen Stefan-Heim-Preis der Stadt Chemnitz ausgezeichnet worden. Wie Heim instrumentalisiert sie die Literatur nicht als moralische Keule, sondern begreift sie als ein Medium, das dem Leser im besten Wortsinn zu denken gibt, so die Jury. Auch im vergangenen Jahr war Erpenbeck für ihren Roman Kairos gewürdigt worden mit dem Uwe Jonsson Literaturpreis. Und so fügt sich das eigentlich wunderbar, dass dieser Roman heute Abend am Staatstheater Cottbus auf die Bühne gekommen ist. In einer Fassung des Hausautors Armin Petras. Der Theaterkritiker Eberhard Spreng hat die Uraufführung miterlebt. Guten Abend.
Guten Abend.
Kairos, der Gott des richtigen Augenblicks, steht über dieser Liebesgeschichte, die in den späten 80er Jahren in Ostberlin beginnt. Katharina ist 19, macht eine Ausbildung als Schriftsetzerin. Hans ist ein verheirateter Schriftsteller, Mitte 50, bewegt sich unter Leuten wie Heiner Müller und Christa Wolf. Was als Amour fou beginnt, entwickelt sich dann zunehmend zu einer recht zerstörerischen Beziehung. Und nicht nur diese Liebe löst sich auf, sondern auch der Staat, in dem diese Liebe begonnen hat. Herr Spreng, vielleicht reden wir zunächst darüber, was Armin Petras aus diesem Roman gemacht hat.
Er hat ihn sozusagen aus seinem historischen Kontext herausgelöst. Der Roman selbst beschreibt ja zunächst einmal auch eine Rahmensituation. Also eine ältere Katharina stößt über zwei Kartons mit Lebensdokumenten auf ihre Vorgeschichte und erzählt sozusagen im historischen Rückblick. Aber der Roman geht dann doch sehr tief in die Wirklichkeit der schwindenden DDR, in die Wendejahre hinein und damit in Katharinas Jugend als 19-Jährige. Und diese Zeitebenen, also sozusagen der Rückblick aus dem Heute in die damalige, in die Vergangenheit, der ist in dieser Theaterfassung von Armin Petras getilgt. Wir sehen also sozusagen eine Situation, die gleichzeitig zeitlos und heutig sein könnte, mit einem Dekor, über das wir vielleicht gleich auch noch sprechen können. Und er macht das, was Theater sehr oft mit Literatur macht. Er löst einige Schlüsselszenen sozusagen aus dem narrativen Fluss und aus den ganzen komplexen Zusammenhängen, die dieser Roman erzählt. Und erzählt es zunächst einmal als eine sehr private Geschichte, bevor dann zum Schluss eher in einer Art von dokumentarischem Aufsagetheater eben halt die tagespolitischen Ereignisse der Wendejahre der DDR erzählt werden.
Der Roman spielt in Ostberliner Straßen, Wohnungen, in Cafés, an der Ostsee, auch in Moskau. Wie kriegt man das alles auf die Bühne?
Ja, eben halt gar nicht. Das ist eben das Problem. Sehr oft Romane erzählen natürlich immer Figuren in Welten. Also der Zusammenhang von Welt und Protagonisten und Protagonistinnen ist immer das, was uns in der Literatur interessiert. Und dieses Verschwinden von Welt passiert meistens, wenn das dann auf die Bühne kommt. Und wir müssen uns dann begnügen mit dem, was das Bühnenbild quasi auf der Bühne schafft. Und das ist eben halt ein völlig anderer Raum. Also diese wunderschöne enge Beziehung zwischen Leser, Text und einer Welt, die entsteht, muss die Bühne sozusagen dann mit einer Zwischeninstanz quasi doppeln. Wir müssen ja quasi über die Interpreten und ihren Bühnenraum versuchen, eine neue Welt zu etablieren. Und die hat auch in dieser Aufführung wieder sehr viel weniger Komplexität als das, was wir aus dem Roman erleben. Wir sehen eben nicht das Café Arcade, wir sehen nicht das Weinhaus Ganymed, wir sehen alle diese Dinge nicht, sondern eine Bühne, die aus drei Quadern zusammengesetzt ist, also ein einstöckiges, quasi künstliches, modernes Gebäude mit Quadern, in denen ein bisschen ja das Arbeitszimmer von Hans angedeutet ist, dieser Schriftsteller, der sich ja auch eine erlittene Trug oder einen Seitensprung, wenn man so will, von Katharina grausam an ihr rächt. Und wir erleben eine Doppelung der Figur der Katharina. Wir haben eine ältere Katharina, gespielt von Sigrun Fischer. Und wir haben eine junge Natalie Shorten, die sehr schön eigentlich dieses Backfischhafte, ein bisschen einfache, emotionale Persönlichkeitsgerüst darstellen kann an der Seite von Ingolf Müller-Beck, der so einen Heiner Müller-resken Intellektuellen der DDR spielt.
Also drei SchauspielerInnen. Regie führt die Belgierin Fania Sorel. Sie ist bislang vor allem auch als Schauspielerin hervorgetreten. Merkt man das ihrer Schauspielführung an?
Nein, eigentlich nicht. Ich finde die Regie relativ schlicht. Es ist ein Arrangement eigentlich von Szenen. Wir erleben sehr selten intensive Momente. Natalie Shorten hat einige Momente von Verlorenheit und Ingolf Müller-Beck einen Moment von Wut und Ausbruch, in dem Moment, wo er merkt, dass seine Welt definitiv zerbricht und nicht mehr zu retten ist. Aber all das ist eigentlich relativ unauffällig geführt und in diesem Raum arrangiert, ohne besondere Inspirationen.
Es geht in diesem Stück ja auch um Tod, um Übles aus der DDR-Geschichte, das im Nachhinein erst deutlich wird und aufbricht, was diese Katharina erst im Nachhinein erfährt. Wie wird sich damit auseinandergesetzt?
Sehr rätselhaft eigentlich. Wir erleben im Grunde genommen einen Abend, der mit den Toten, auch mit den Toten der deutschen Geschichte, eher beiläufig, poetisch, verklausuliert umgeht. Also das wird nicht wirklich zum Ausdruck gebracht, sondern die erzählerische Sigrun Fischer, die ältere Katharina, deutet das an. Es gibt eben halt auch in der Geschichte von Hans sehr viele dunkle Vorläufer. Er war ja auch Hitlerjunge, dann hat er sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs freiwillig in die DDR aufgemacht, aus dem Westen, als begeisterter Sozialist und erlebt dann langsam seine Enttäuschung mit diesem real existierenden Sozialismus, wie er damals auch genannt wurde. Die eben angesprochenen Gespenster und Geister aus der Vergangenheit gehen in dieser Inszenierung eigentlich mehr als ein rätselhafter Spuk um.
Wenn ich Sie richtig verstehe, dann übertrifft die Aufführung in Ihrer Wahrnehmung nicht die Lektüre des Buches. Aber wer das Buch nicht kennt, kann für den oder die Aufführung trotzdem ein Gewinn sein?
Ja, ich habe jetzt in den letzten Monaten gelegentlich das Gefühl gehabt, bei der Vorbereitung auf Theateradaption von Literatur, vielleicht besser diese Literatur gar nicht mehr zu lesen oder nicht nochmal zu lesen, um diesen Enttäuschungsprozess nicht immer jedes Mal durchmachen zu müssen, weil dieses Theater eben halt nur ganz wenig aus Literatur fassen kann. Also ich würde jedem die Lektüre dieses großartigen Romans, wer es noch nicht gelesen hat, empfehlen. Wer sich mit einer solchen knappen Inhaltsangabe dramatisiert auf dem Theater zufrieden geben will, kann sich natürlich gerne auch hier in Cottbus Kairos anschauen.
Eberhard Spreng über die Uraufführung von Jenny Erpenbecks Kairos am Staatstheater Cottbus in der Fassung von Armin Petras. Herzlichen Dank.
Gerne.
Jetzt schauen wir in die Niederlande nach Den Haag. Dort geht heute das Movies That Matter Festival zu Ende. Das ist ein internationales Film- und Debattierfestival, das sich vor allem stark auf Filme konzentriert, in denen es um die Menschenrechte geht. Martin Hahn ist für Fazit vor Ort. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Dieses Festival gibt es ja schon seit 1995, ist aber hier bei uns kaum bekannt. Welchen Stellenwert hat das im internationalen Karussell der Filmfestivals?
Na, ich glaube, es hat so ein bisschen so eine Nischenposition, denn Movies That Matter, das heißt ja so viel wie Filme, die wichtig sind. Also der Fokus liegt da nicht so sehr auf Unterhaltung und Kunst, sondern Filme, die den Finger auf die Wunde legen. Das heißt natürlich nicht, dass es keine Kunst ist oder nicht auch unterhalten kann, aber im Mittelpunkt stehen hier eben Menschenrechte, Umweltverbrechen und sonstige Ungerechtigkeiten. Das passt ganz gut zu Den Haag, denn die Stadt, die vermarktet sich ja seit Jahren als City of Peace and Justice, also als Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit. Es gibt hier einige UN-Organisationen wie den Internationalen Gerichtshof und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen sitzt auch hier. Da passt so ein Festival, das mit Filmen die Welt besser machen will, ganz gut rein.
Unrecht auf der Welt, das ist ein Fass ohne Boden. Welche Schwerpunkte hat das Festival in diesem Jahr gesetzt?
Also ein Schwerpunkt war Iran. Also nach den Protesten dort und den brutalen Reaktionen des Regimes, da hat man iranische Regisseure eingeladen und den Film hier eine Plattform gegeben. Ein anderer Themenschwerpunkt war ganz einfach Zukunft. Da war die Frage, wieso dauert denn der Übergang zu einem nachhaltigen Lebensstil so lang und welche Probleme bringt das mit sich? Ein weiterer Schwerpunkt war Macht und das Aufbegehren dagegen, aber auch geistige Gesundheit und psychische Probleme standen im Mittelpunkt des Filmfestivals. Also ein Buffet all der Dinge, sage ich mal, die schief laufen in der Welt. Es gab aber auch Filme, die in keine der Schubladen passten. Da gab es zum Beispiel den Film einer syrischen Filmemacherin, Mai Maysoon hieß der, und der feierte Premiere heute.
Von Batul Karbija, diesen Film aus Syrien, den gucken wir uns vielleicht ein bisschen genauer an. Was ist das für eine ja wohl sehr persönliche Geschichte?
Genau, also die syrische Filmemacherin Batul Karbija, die erzählt von ihrer Schwester Maysoon, die auch im Titel des Films schon drin ist. Und es geht um eine Flucht aus Syrien, um eine Überfahrt nach Europa im August 2014. Und da ist Maysoon auf dem Mittelmeer verschwunden. Da ist ein Boot gekentert mit mehr als 700 Menschen. Viele von denen, die wurden gerettet, 24 wurden totgefunden, aber 200 bleiben eben vermisst. Und eine davon ist die damals 20-jährige Maysoon. Und Batul Karbija, die zeigt in dem Film, was das mit der Familie macht. Also mit ihren Eltern und den zwei weiteren noch lebenden Geschwistern, einem Bruder und einer weiteren Schwester. Und die Familie, die lebt heute in den Niederlanden. Und von hier machte sich die Filmemacherin 2018 auf die Suche nach ihrer vermissten Schwester, wissend schon irgendwie, dass die Schwester nicht mehr nach Hause kommt, aber doch mit der Hoffnung, sie vielleicht doch noch zu finden. Und nach der Premiere habe ich mit ihr gesprochen und da sagte sie das hier.
Making the film for me was like a...
Also den Film zu drehen, das war für sie wie ein Tunnel ohne Licht am Ende. Alles war sehr kompliziert und sehr schwer. Und selbst die Premiere des Films, das fühlte sich für sie an, als wäre das unmöglich.
Schiffsunglücke auf dem Mittelmeer, das sind tragische Ereignisse, von denen wir immer wieder in den Medien erfahren. Hier erzählen ja nun die Betroffenen selbst. Wie macht die Regisseurin das?
Also eigentlich sehr ruhig. Das ist ein ganz ruhiger Film, ohne Hokuspokus. Und trotzdem geht der Film wirklich direkt ins Mark. Also zum einen begleiten wir die Filmemacherin auf ihrer Recherchereise, zum Beispiel nach Italien und Tunesien. Dann nimmt sie uns aber auch mit nach Hause zu ihren Eltern. Und da hält die Kamera wirklich schonungslos drauf und zeigt distanzlos den Schmerz in den Gesichtern der Eltern. Und sie bittet ihre Eltern zwar anfangs um Erlaubnis, diesen Film drehen zu dürfen, und sie willigen da auch ein. Und dann konfrontiert sie sie aber auch immer wieder mit dem Schicksal der verschwundenen Maysoon. Und das sei wohl der schwerste Teil des Projekts gewesen, sagt sie hier.
My family and convincing them to be on camera because
also das ist ein Film über Hoffnung und Verzweiflung und Trauer. Und desto mehr man aber über die Geschichte erfährt, desto mehr wird auch klar, es geht ja auch um die Schuldgefühle derer, die überlebt haben. Und es wird klar, wie unfassbar es ist, dass man die Menschen mit diesem Schicksal und dem Trauma alleine lässt. Also, das ist ein Film über Hoffnung, über Verzweiflung und Trauer. Aber desto mehr man die Geschichte erfährt, desto mehr Details man erfährt, desto klarer wird hier auch, es geht auch um die Schuld der Überlebenden. Und wie unfassbar es eigentlich ist, dass die Menschen mit diesem Schicksal und dem Trauma alleine gelassen werden.
Bleibt der Film auf dieser privaten Ebene oder sucht er auch nach denjenigen, die dafür Verantwortung tragen? Also für das, was da auf dem Mittelmeer passiert?
Also es geht nie um politische Schuldzuweisung. Es geht vor allem um diese humanitäre Tragödie. Und dieser Fokus auf das Schicksal dieser einen Familie macht eben diese Tragödie erfahrbar. Also ich war, glaube ich, nicht der Einzige im Saal, bei dem da Tränen flossen heute Abend. Das liegt auch daran, dass Batul Karbija die eigenen Gefühle und die ihrer Familie so ungefiltert zeigt. Also an einer Stelle im Film wird auch klar, wie wütend sie selber ist. Und nach der Veranstaltung habe ich sie gefragt, ob das immer noch der Fall ist.
I am actually more angry than before, because I... You know, before I was angry that we had to.
Sie sagt, sie sei sogar noch wütender als vorher. Also vorher war sie wütend, weil sie diesen Weg nach Europa nehmen musste, weil sie aus Syrien fliehen musste. Aber jetzt ist sie noch wütender, weil es eben niemanden gibt, der diesen Familien hilft, die vermissten Familienmitglieder zu identifizieren. Und das mache sie wirklich wütend.
I'm really angry about that part.
Und deswegen ist Mai Maysoon natürlich auch ein politischer Film, denn das ist ja nur einer von vielen Fällen. Also mehr als 26.000 Menschen sind seit 2014 im Mittelmeer ertrunken beim Versuch, die EU zu erreichen. Und hier in den Niederlanden, wo Betul Kabija jetzt wohnt, da gibt's gerade eine Kampagne der EU. Da sieht man Poster auf der Straße. Da steht dann zum Beispiel Menschenrechte, Solidarität und grüne Energie. Du bist Europa. Und wenn man da dran vorbeiläuft, nachdem man Mai Maysoon gesehen hat, dann ist es schon schwer, nicht zynisch zu werden. Also solche Filme, die machen die Doppelmoral sehr sichtbar, mit der wir hier in Europa leben.
Martin Hahn, besten Dank. Er war für Fazit beim That Matter Festival in Den Haag. Herausragend dort der Dokumentarfilm Mai Maysoon. Nur wenige Wochen nachdem Russland die Ukraine überfallen hat, wurde die Stadt Mariupol in der Region Donetsk mit Kriegsverbrechen in Verbindung gebracht. 2000 Menschen suchten im dortigen Theater Zuflucht, bis auch das von Russland bombardiert wurde. Viele Menschen starben dabei. Das ukrainische Center for Spatial Technologies hat jetzt mit Unterstützung von Forensic Architecture die Zerstörung des Theaters anhand eines virtuellen Modells erstellt. Zu sehen ist das online in der Videoarbeit A City Within a Building. Tobi Müller berichtet über ein bemerkenswertes Projekt.
Sie kommen näher, lass uns abhauen, sagt eine junge Frau, die auf einer kleinen Grünfläche in unmittelbarer Nähe des Theaters in Mariupol am Boden liegt.
Sascha! Страшно!
Ich habe Angst, fleht sie die Männer an. Diese verdammen die Russen und wünschen, dass ihre Städte brennen. Es ist der 16. März 2022. Das Theater, das 2000 ZivilistInnen Schutz bietet, wird bombardiert. Maxim Rokmaniko vom ukrainischen Center for Spatial Technologies erklärt in Berlin, warum es so wichtig ist, den Ort des ersten großen russischen Kriegsverbrechens künstlerisch nachzubauen.
This case is one of the iconic cases of this war because of the letters children written in front of the building.
Auf dem Theaterplatz hatten die BewohnerInnen in großen Buchstaben Kinder auf den Boden gemalt, damit die russischen Flugzeuge keine Bomben abwerfen. Der Film A City Within a Building will auch beweisen, dass das Theater keine Zuflucht für das Militär war, wie es die Russen behaupteten.
We have witnesses from all around the building who were living in all corners of the building. We are very confident.
Wir haben Zeugen von überall im Theater und sind uns sehr sicher, dass Soldaten entdeckt worden wären von so vielen Leuten. Zumal die Zeugen genau wussten, dass Militär im Gebäude eine Bedrohung gewesen wäre, weil Zielscheibe.
Well understood that that would pose danger.
Der Dokumentarfilm zeigt die aufwendige 3D-Rekonstruktion des Gebäudes, das später während der Zeit der Belagerung abgerissen wurde. Man sieht die Foyers, den Saal, eine Garderobe, die zu einer Arztpraxis umfunktioniert wurde. Und der Film zeigt nicht nur wehrlose Opfer, sondern auch Menschen, die überleben wollen. Zum Beispiel mit Musik.
The metal safety curtain on the stage was lowered, and the space behind it had a piano that drew crowds daily.
Hinter dem eisernen Vorhang stand ein Klavier. Unter dem tonnenschweren Kronleuchter im Saal war es aber am gefährlichsten. Wie in jedem Drama und in jedem Gericht gibt es auch Zeugenberichte, die sich widersprechen.
It's likely that the plane dropped two bombs.
Wahrscheinlich warf das Flugzeug zwei Bomben auf das Theater, einzelne Zeugen berichten aber nur von einer Explosion. Diese kleineren Widersprüche versuchen wir mit der Recherche auszuräumen. Keinen Zweifel gibt es daran, dass es einen Luftangriff auf das Theater überhaupt gab. Letzteres streiten die russischen Streitkräfte übrigens bis heute ab. Bis zur Bombardierung entwickelte sich im Theater aber eine Art alternative Stadt. A City Within a Building, wie es der Titel des Films will. Manche wagten sich in die Stadt hinaus, um Zutaten zu besorgen, andere kochten, schoben Wache, gaben Essen aus.
There's a weird kind of corporate energy about how they describe it, because they had a commandant, the chief.
Die BewohnerInnen beschrieben das in den Interviews wie ein Unternehmen. Es gab eine Chefin, sie war auch die Beleuchtungschefin des Theaters gewesen. Manchmal entschied sie selbst, dann wurde doch wieder abgestimmt. Und sie sagt, wir boten Dienstleistungen an. In der Zeit der größten existenziellen Bedrohung kann Widerstand auch bedeuten, das Zusammenleben so gut wie möglich zu organisieren. Eigentlich ist das eine sehr alte Kernkompetenz des Theaters. sich über das Zusammenleben in der Stadt zu verständigen.
Eine virtuelle Rekonstruktion der Bombardierung des Theaters im ukrainischen Mariupol. Zu sehen ist dieses Video A City Within a Building auf der Homepage der Gruppe Forensic Architecture. Und das Projekt soll noch fortgesetzt werden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das Studio Babelsberg hat nach 111 Jahren seine Unabhängigkeit verloren. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung stimmte ein Großteil der Aktionäre dafür, die Entscheidungsgewalt an den US-Eigentümer abzugeben. Kritik kam vom Sprecher der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger in Berlin, Kunert. Er sagte, er könne nicht erkennen, dass der Beherrschungsvertrag zum Wohle der Gesellschaft sei. Mit dem sogenannten Beherrschungsvertrag müssen alle Entscheidungen in Potsdam von der Muttergesellschaft in den USA abgesegnet werden. Außerdem werden alle Gewinne an den US-Haupteigner abgeführt, einen Studiobetreiber in Nordamerika. Studio Babelsberg ist nach eigenen Angaben das älteste Großatelier-Filmstudio der Welt und gilt als Wiege des deutschen Films. Eines der ältesten Theater Großbritanniens, das Oldham Coliseum, hat am Abend nach einer Abschlussshow geschlossen. Dem 138 Jahre alten Veranstaltungsort waren zuvor staatliche Subventionen in Höhe von umgerechnet rund 2 Millionen Euro gestrichen worden. Britischen Medienberichten zufolge kündigte der Stadtrat von Oldham kürzlich Pläne für ein neues Theater an, das angeblich gut 27 Millionen Euro kosten soll. Der Geschäftsführer und künstlerische Leiter des Coliseums, Chris Lawson, sagte, es sei extrem frustrierend, dass die Finanzierung woanders hingehe. Viele Teammitglieder hätten der Stadt einen immensen Nutzen gebracht und seien Inspiration für alle Gemeinden von Oldham gewesen, hieß es in einer Erklärung des Theaters. Nun würden alle Mitarbeitenden entlassen. Viele Menschen in Deutschland stehen dem Gendern in der Sprache gleichgültig gegenüber. Fast ein Drittel lehnt es ab. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar für das evangelische Magazin Chrismon. Demnach äußerte sich mehr als die Hälfte der Befragten gleichgültig oder wohlwollend distanziert. 20% der Befragten gaben an, sich mit dem Gender noch nicht beschäftigt zu haben. Mit 32% lehnte fast ein Drittel der Befragten das Gendern ab. Mehr als ein Achtel der Befragten sprach sich für das Gendern aus. Die filmische Darstellung von Menschen mit Behinderung muss nach Ansicht von Raul Krauthausen realistischer werden. Dazu gehöre, dass Menschen ohne Behinderung nicht mehr solche mit Behinderung spielten, sagte der 42-jährige Aktivist, der selbst im Rollstuhl sitzt, dem evangelischen Magazin Chrismon Plus. Die Darstellung von Menschen mit Behinderung sei oft missverständlich und von Vorurteilen geprägt. Sie würden oft als Superheld oder Sorgenkind dargestellt. Es fehle medial außerdem an Menschen mit Behinderung, die Experten in irgendeinem Bereich seien, so Krauthausen.
Die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, die werden gerade häufig herangezogen, um die Gegenwart zu deuten. Damals wie heute gab es politische und wirtschaftliche Krisen, hohe Inflation und eine Pandemie. Ein radikales Experimentierfeld für Mode, Tanz und Exzess waren diese Jahre. Die Serie Babylon Berlin hat das schön gespiegelt. 1920er im Kaleidoskop der Moderne. So ist jetzt die neue Ausstellung der Bonner Kunsthalle überschrieben. Susanne Lürwig über eine Umbruch Phase der westlichen Moderne.
Ein kleines Auto mit großer Wirkung empfängt die BesucherInnen in der Bundeskunsthalle. Auf einer Plaza steht ein glänzender Bugatti. Ein Rennauto, eine Ikone der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts und noch heute ein Blickfang.
Und das ist das Nonplusultra in der Zeit, der vollkommen Automobil und Geschwindigkeit besessen war. Dieses Auto ist nur einfach nicht nur ein ästhetisches Meisterwerk und ein Hingucker, sondern es symbolisiert tatsächlich das, was damals wichtig war. Mobilität, Geschwindigkeit, anything goes. Mit diesem Bugatti konnten sie Rennen fahren, aber sie konnten damit auch Brötchen holen.
Erzählt Kuratorin Agnieszka Lulinska. Das Auto als Fetisch, als Objekt der Begierde, als Symbol der Freiheit. Das Tempo jener Jahre spiegelt sich auch in der Musik wider. Es ist der Jazz, der nach Europa schwappt und den Ton für den Zeitgeist setzt. Thank you. In den Metropolen der Welt wie Paris, London und Berlin wird zur neuen Musik getanzt, werden neue modische Looks probiert und Geschlechtergrenzen außer Kraft gesetzt.
Auch zum Beispiel das Ringen nach einer neuen Definition des eigenen Selbst. Und zwar in den klaren Rollenbildern Mann, Frau, aber auch eben in der Überlegung, vielleicht bin ich weder noch. Diese, wie das heute heißt, fluide Identitäten spielten damals extrem große Rolle, wurden zum ersten Mal richtig sichtbar, auch auf der Straße, in Lokalen und so weiter.
Vor allem ist es das Jahrzehnt der Frauen. Sie sind gefragte Arbeitskräfte, begehrte Kundinnen, geben sich selbstbewusst und weltoffen. Zumindest in den Großstädten. Tamara Lempickas ikonisches Selbstporträt am Steuer eines Rennautos ist in Bonn als Titelbild einer Zeitschrift ebenso zu sehen wie Modeentwürfe der Künstlerin Sonja Delaunay. Eva Kraus, Intendantin der Bonner Bundeskunsthalle.
Ja, die Frauen sind emanzipiert plötzlich, sie dürfen wählen, sie tauchen auch auf im gesellschaftlichen Leben, sie werden gebraucht als Arbeitskräfte, die Röcke werden immer kürzer, die Haare werden kürzer, der Bubikopf kommt, sie feiern, sie rauchen, sie ziehen androgyne Mode an, sie präsentieren sich als auch teilweise ungeschlechtlich, also dieses auch Empowerment, diese Veränderung der Frau, die da selbstbewusst eben ihr eigenes Leben lebt.
Die Ausstellung gliedert sich in drei Bereiche: Metropolen, Menschenbilder, Lebenswelten, und konzentriert sich auf die Ballungsräume. Es sind die Großstädte, in die Menschen nach dem Ende des Ersten Weltkriegs strömen, in der Hoffnung auf Arbeit und Abwechslung. Die Ausstellungsarchitektur nimmt das auf. Weitläufige Boulevards führen in die einzelnen Sektionen, die allesamt die Aufbruchstimmung spiegeln.
Diese Umbrüche und diese Schnelligkeit hat einfach auch so eine hohe Disruption in der Gesellschaft bewirkt. Und das hat natürlich auch von dem Nihilismus beispielsweise, der in dieser Zeit existiert, dann einen Hedonismus entwickelt. Also so diese Widersprüche sind so groß, die Umbrüche sind so groß in diesem Jahrzehnt. Und das ist wahrscheinlich was, was bei uns mittlerweile auch so sich abzeichnet.
Die arbeitende Stadtbevölkerung genießt zunehmend auch Freizeit. Selbstoptimierung ist schon damals ein Ziel der Reichen und Schönen. Sogar normale Angestellte können sich hin und wieder ausruhen, wie Szenen aus dem Film Menschen am Sonntag zeigen. Auch Fritz Langs ikonisches Meisterwerk Metropolis ist in Bonn zu sehen, ergänzt um die Nachbildung eines Roboters aus dem Film. Neben all den technischen Raffinessen sind es aber einzelne Bilder, die im Gedächtnis bleiben und die Schattenseiten der vergangenen 20er Jahre zeigen. Agnieszka Lulinska.
Also zum Beispiel haben wir ein Selbstporträt von Munch nach überstandener spanischer Grippe. Ich finde das ein sehr berührendes Porträt in zweierlei Hinsicht. Einmal ist es eine Hommage an einen großen Pionier der modernen Kunst, der natürlich ganz andere Ansätze verfolgte als diese jungen Avantgarden, die nach ihm kamen, und der sich nach dem Ersten Weltkrieg immer mehr zurückzog. Und in seinem Porträt habe ich sozusagen zwei Dinge direkt mit vereint. Das ist einmal diese Referenz an die Avantgarden vor dem Krieg, denn eine Sache ist ganz wichtig. In den 20er Jahren kommt zum Vorschein, was vor dem Krieg bereits angelegt wurde.
Die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts wirken in der Bonner Ausstellung wie ein Turbo in die Zukunft. Im Minutentakt gab es technische Neuerungen. Aber es ist auch das Jahrzehnt der Orientierungslosigkeit, der Finanzkrisen, der politischen Umbrüche. Die Bundeskunsthalle zeigt einen klugen und interessanten Ausschnitt der vielen Umbrüche, ohne daraus eine Geschichtsstunde zu machen.
1920er im Kaleidoskop der Moderne. Die neue Ausstellung der Bundeskunsthalle in Bonn ist bis zum 30. Juli zu sehen. Vor 10 Jahren sind die Berliner Philharmoniker von den Osterfestspielen in Salzburg nach Baden-Baden abgewandert. 2026 kehren sie aber zurück, dorthin, wo Herbert von Karajan das Festival eigens für die Philharmoniker gegründet hatte. Heute haben sie aber erst nochmal die Festspiele in Baden-Baden eröffnet. Und dafür hat sich Chefdirigent Kirill Petrenko eine ganz große, eine ganz schön schwierige Märchenoper vorgenommen. Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss, inszeniert von der amerikanischen Regisseurin Lydia Steyer. Die Frau ohne Schatten, dieses Bild steht für eine Frau, die keine Kinder bekommt.
Die Geschichte in sich ist relativ unreflektiert. dass man am Ende so die Wertung hat, sobald man eine Schatten hat. Das heißt, dass man Kinder bekommt, hat man einen Wert in dieser Welt. Es ist eine relativ simplistische Aussage. Natürlich ist es ein Märchen, es darf locker simplistisch sein, aber auch in die Überlegungen, wie man dieses Stück erzählt, das war natürlich, wie ist es, wenn man keine Eltern hat? Wie ist es, wenn man kinderlos ist? Oder wie ist es, wenn man ein Kind verliert? Oder es gibt so viele Schattierungen von dieser Frage.
Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Die Opernkritikerin Franziska Stürz hat die vierstündige Eröffnungspremiere der Osterfestspiele in Baden-Baden miterlebt. Guten Abend.
Grüße aus Baden-Baden.
Nach Richard Strauss Salome in Paris und dem Rosenkavalier in Luzern inszeniert Lydia Steyer nun also die Frau ohne Schatten. Wie deutet sie denn diese Frau, die keine Kinder bekommt? Gibt es hier eine moderne, eine weibliche Perspektive auf das Stück?
Ja, eine sehr extrem weibliche Perspektive, würde ich sagen, denn es gibt noch eine zusätzliche Figur, die Lydia Steyer hinzugefügt hat, die diese ganze Geschichte erzählt bzw. träumt. Und das ist ein junges Mädchen, das in einem katholischen Kloster im Schlafsaal einschläft, aber sie ist eine junge Mutter. Also in diesem Kloster bekommen junge Frauen Kinder und sie hat offensichtlich dieses Kind verloren und sucht nun diesen Schatten. Also da ist das ganze Stück über die Vivian Hartert, eine wirklich Teenager-Schauspielerin, die den ganzen Abend auf der Bühne steht und dieses Mädchen verkörpert und die dann in dieses Märchen hineingerät, das fast eigentlich eher ein Albtraum ist.
Lydia Steyer hat den Ruf, ihren Stücken gerne eine Prise Broadway-Flair zu verpassen. Das kann ich mir jetzt bei so einem Stoff gar nicht vorstellen.
Ja, tut sie aber trotzdem, in der Tat. Also da gibt es so 30er Jahre Looks, nämlich gerade die Kaiserin hat so ein richtig schönes weißes Kleid an und auch ihr Kaiser ist ein Tänzer im weißen Frack und sie tanzen gerne auf einer Showtreppe und auch der Falke ist dieses Tier, der Falke ist einfach eine rot gekleidete Revue-Tänzerin mit so einem Federputz auf dem Kopf. Und diese ganzen Figuren werden eben da so ein bisschen auch verklärt. Es hat auch eine große Leichtigkeit, es hat auch eine Komik, diese Inszenierung. Der Kern oder der Ort, an den wir geraten, nämlich dann eigentlich die Heimstätte von Färber und seiner Frau, ist eine in knallrosa oder babyrosa gehaltene Babypuppenfabrik, würde ich es deuten. Also das ist auch sehr spooky. Da werden also in Glaskästen dann eben diese Puppen wie echte Babys angekleidet oder fertig gemacht zum Verkauf. Und es kommen ständig Paare in diese Fabrik, die dann diese Babys oder Puppen, wie man das deuten möchte, eben in der Plastiktüte mitnehmen, aber sich unglaublich darüber freuen, als wären es echte Kinder. Dann gibt es also auch eben diesen Kirchenbezug, weil die Amme ist eben ist eigentlich eine Nonne, die Michaela Schuster verkörpert sie und die ist dann auch eben immer im Habit einer Nonne da unterwegs und es kommen auch eben dann religiöse Bezüge wie die Schmerzensmutter, die Mutter Gottes, da werden dann Heiligenfiguren lebendig, sehr opulent, sehr barock. Es ist schon ein tolles Fest für die Augen.
Die Bühne in Baden-Baden ist ja auch eine der größten in Europa. Also ich habe im Netz einige Bilder und Videos von den Proben gesehen. Riesige Kulissen, für die man Technik braucht, die wohl ursprünglich für Flugzeugträger entwickelt wurde. Also damit sich Flugzeuge auf engstem Raum bewegen können. Opulent, sagen Sie. Was können wir da noch alles sehen?
Ja, es ist eben auch wirklich für dieses Märchen, da verschwinden also Personen im Boden. Sie kommen aus dem Schnürboden fliegend herein. Es wird mit ganz viel Licht gearbeitet. Also die Lichtregie von Ilana Siberski ist auch da hervorzuheben, weil es ja darum geht, dass eine Frau keinen Schatten wirft. Und das muss man in einer Opernregie oder auf einer Bühne ja auch erstmal hinkriegen, dass also eine bestimmte Figur auf jeden Fall keinen Schatten wirft. Und es dann, also der Höhepunkt ist, wenn dann ein großer Schatten plötzlich doch erscheint. Das ganze Werk ist wirklich ein langes Stück. Es hat absolute dramaturgische Längen, aber ich finde, in dieser Inszenierung ist es auch über die Optik und über diese vielen Erzählebenen und das ständige Nachdenken, auch was da jetzt gerade passiert auf verschiedenen Ebenen, durchaus kurzweilig und ergreift.
Kommen wir auf die Musik, eine Herausforderung.
Oh,
Der Schluss des zweiten Akts, die Frau ohne Schatten von Richard Strauss. Da gab es viel Jubel. Franziska Stürz, wie haben in Ihren Ohren die Berliner Philharmoniker und Kirill Petrenko mit dem großen SängerInnen-Ensemble diese Aufführung bewältigt?
Na, das war schon beeindruckend. Also dieser Schluss ist natürlich so, da muss man, das reißt einen wirklich mit und vom Hocker. Und das haben die natürlich großartig gemacht. Das klingt in der Aufnahme vielleicht noch viel wuchtiger, weil das sehr weit vorne aufgenommen ist. Also im Saal gibt's da doch noch einen kleinen Dämpfer. Das ist nicht ganz so schmerzvoll oder geht nicht so stark in Mark und Bein. Jedenfalls, wo ich saß, es war. Vor allen Dingen gibt es in dieser Oper auch immer wieder sehr, sehr zarte lyrische Passagen. Und die Sängerinnen und Sänger waren immer sehr, sehr gut zu hören. Das war ganz fein musiziert. Und dann eben, wenn es darauf ankommt, wenn wie hier die Mächte der Finsternis von der Amme beschworen werden und auch zwischendurch eben wirkliche Schmerzensschreie von sich gegeben werden, dann wird es natürlich auch so mächtig. Aber ich muss wirklich besonders hervorheben, auch die Färberin Mina Lisa Werele, also eine mir bis jetzt noch nicht bekannte, wirklich grandiose, dramatische Sopranistin. Und es ist ja so ein Frauenstück, also die Kaiserin, eben Elsa van den Hever, auch ganz, ganz großartig gesungen und Michaela Schuster als Amme. Also das sind mal die drei Frauen und Barak der Färber von Wolfgang Koch, also souverän und auch sehr charmant und gar nicht so polterig, wie man ihn manchmal kennt. Also ich fand es fein musiziert. Ich fand, es gab ein paar akustische Schwierigkeiten, weil da so viele, die Stimmen der Ungeborenen kommen aus dem Off und sonstige Stimmen auch noch. Das ist dann halt über Lautsprecher und klingt irgendwie nicht ganz so ideal vielleicht wie in einem, sage ich jetzt mal, richtigen Opernhaus möglich. Aber also der Orchesterklang war exquisit.
Auftakt der Osterfestspiele Baden-Baden mit den Berliner Philharmonikern. Die bleiben noch vor Ort und geben neben der Frau ohne Schatten weitere Konzerte im Festspielhaus, aber auch Kammermusikkonzerte an verschiedenen Orten in der Stadt. Franziska Stürz, besten Dank.
Gerne auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Endlich ist was los. Da wird gekoffert, da wird intrigiert und durchgestochert, da werden Personen desavouiert, freute sich Elmar Krekeler in der Welt über den Zustand der deutschen Bundesregierung. Das klang erst einmal überraschend, wie überhaupt so vieles in dieser Feuilletonwoche. Aber Krekeler ist kein Sadist, sondern hoffte nur auf Stoff für eine spannende deutsche Politfernsehserie. Und diesen Stoff liefere nun die Ampelkoalition. Da gibt es endlich auch Charakterköpfe, ohne die es keine gute Serie gäbe. Sie sehen sogar durch die Bank gut aus. Noch der schlimmsten politischen Büroklammer, Volker Wissing, kann man Charisma nicht absprechen. Es gibt auch Stimmen aus Russland selbst, die für den Westen sehr überraschend sind, schrieb der in Deutschland lebende russische Schriftsteller Viktor Jerofejew in der Frankfurter Allgemeinen. Er fragte eine intelligente junge Frau aus Moskau: Wann wird der Krieg enden? Was sagen deine Freunde? Sie antwortete, ohne zu zögern: Gegen Ende des Sommers ist der Krieg vorbei. Wieso? Weil Amerika der Ukraine genug Waffen für den Sieg liefert. Und wenn Putin die Atombombe einsetzt? Das macht er nicht, das erlaubt ihm keiner. Jugendlicher Optimismus, kommentierte das Viktor Jerofejew. Er ist da deutlich pessimistischer. Putin genieße nämlich den Krieg und nähre sich davon, so wie ein Vampir sich mit Blut vorlaufen lässt und sich daran berauscht. Fragt sich, was der tiefere Grund für Putins Kriegsrausch ist. Ein kleiner Penis, schrieb die Taz und machte das Geschlechtsteil vom biblischen David, Michelangelos berühmtester Marmorstatue, zum Ding der Woche. Aus Solidarität mit der Direktorin einer christlichen Privatschule in Florida. Sie verlor ihren Job, weil sie die unbekleidete Männerstatue im Unterricht gezeigt hatte. Der Vorwurf, die Statue sei pornografisch. Man muss schon sehr ignorant sein und eine verschrobene Fantasie haben, um den David für pornografisch zu halten, sagt im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Cecilie Holberg. Sie ist Direktorin des Florenzer Museums, in dem die Originalstatue steht. Holberg sei von der Meldung derart überrascht gewesen, dass sie sie für einen verfrühten Aprilscherz gehalten habe. Da hat offenbar jemand die okzidentale Kultur überhaupt nicht verstanden, sagt sie. Der David ist nackt, weil er Reinheit und Unschuld verkörpert. Gott erwählte einen einfachen Hirtenjungen, der in den Kampf zieht, um sein Volk gegen das Böse zu verteidigen. Ignorante Hypersensibelchen können sich oder ihren Kindern ja auch einfach von der künstlichen Intelligenz ein Foto von Michelangelos David mit Lendenschurz generieren lassen. Das geht wirklich. Etwa mit dem Bildgenerator der Firma OpenAI. Den Firmenchef Sam Altman zitierte die Wochenzeitung Die Zeit so: Wir versuchen, eine Intelligenz zu schaffen, die in jeder Hinsicht intelligenter und leistungsfähiger ist als der Mensch. Wir versuchen, damit die größten Probleme der Welt zu lösen. Nee, klar. Blinder Silicon Valley-Optimismus, konnte man da als Leser denken. Das Zeitfeuilleton informierte darüber, dass Menschen aus ärmeren Ländern, Digitalarbeiter, auf stumpfe Weise die künstliche Intelligenz trainieren müssen, damit sie etwa auf Fotos und Gemälden Katzen als Katzen erkennt und dabei auch noch ausgebeutet werden. Aber nicht alle Tech-Spezialisten denken so wie Sam Altman. Ein paar haben nun in einem offenen Brief gefordert: Pausiert das gigantische KI-Experiment. Wenn nun einige der klügsten Technologieexperten der Welt eine KI-Entwicklungspause von 6 Monaten fordern, dann ist das ein Warnschuss mit großem Kaliber, der unmittelbar überrascht und im zweiten Augenblick vollkommen logisch wirkt, schreibt Christian Meyer in der Welt am Sonntag. Denn es sei noch nicht klar, ob die künstliche Intelligenz dem Menschen wirklich diene oder vielmehr unkalkulierbare Risiken berge. Meyer zitiert einige bezeichnende Fragen aus dem offenen Brief. Zum Beispiel: Sollten wir den Kontrollverlust über unsere Zivilisation riskieren? Oder: Sollten wir nichtmenschlichen Verstand entwickeln, der uns schließlich übertrifft, austrickst, überflüssig macht und ersetzt? Etwa das Zugpersonal der Bahn. Noch eine Überraschung. Das erwartete Streikchaos blieb zu Wochenbeginn aus. Das konnte Nils Minkmar noch nicht wissen, als er in der Süddeutschen Zeitung zum Lob des Streiks in einem streikfeindlichen Land ansetzte. So ein Streik ist ein probates und bewährtes Mittel, die Dinge wieder ins Gleichgewicht zu bringen, schrieb Minkmar. Der Lohn der Mühen stellt sich einfach nicht ein, wenn man Kinder hat, ein Fahrzeug braucht und Miete zu zahlen hat. Wer sich darüber beschwert, ruiniert die gute deutsche Stimmung und wer zum Arbeitskampf aufruft, noch viel mehr. In Talkshows sei die Frage von Armut und Reichtum viel zu selten Thema. Als hätte er das gelesen und wollte es besser machen, erwähnte Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt, dass Reiche rund 35 Mal mehr CO2 ausstoßen als Arme. Was passiert, wenn man Reichtum einfach verbieten würde? Also wie viel CO2 könnte man tatsächlich einsparen, wenn wir keine Reichen mehr hätten? Fragte Zippert und überraschte einmal mehr mit seiner Fantasie. Vielleicht sollte man auch darüber nachdenken, ob man Reichtum irgendwie dämmen oder komprimieren und in Norwegen unterirdisch lagern könnte.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.